Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt begrüße ich Sie heute wieder ganz herzlich. Hier ist Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team und zu Gast habe ich heute einen Bekannten für Leute, die uns öfter hören. Es ist der Pater Jeremias Kiesel von den Augustinern. Sei herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, wir haben dich schon zu verschiedenen Themen da gehabt und heute wird es vielleicht sogar ganz persönlich schon, denn wir haben uns schon vor etlichen Wochen vorgenommen, dich mal zu interviewen zu der Frage, was sind denn eigentlich die Augustiner? Du gehörst dieser Ordensgemeinschaft an und als wir das Thema geplant haben und versucht haben, einen Termin für die Aufnahme zu finden, da zeigte sich dann plötzlich, wir haben sogar einen neuen Papst, Leo, der aus deiner Ordensgemeinschaft stammt.
Ja, also irgendwie sind wir jetzt plötzlich hochaktuell, gell? Und nicht mehr nur in der Historie, was ist der Augustinerorden, sondern jetzt interessiert es ja viele Leute ganz aktuell wegen des Papstes. Und es ist tatsächlich so, dass die Anfragen bei uns hochgeschnellt sind, wie wir es uns fast nicht vorstellen konnten vorher.
Ja, dann steigen wir doch gleich auch damit mal ein. Die Augustiner sind eine Ordensgemeinschaft, also wenn ich es vergleiche mit den Benediktinern, die ja auch eine große Bekanntheit haben, die wurden gegründet vom heiligen Benedikt. Ist es bei den Augustinern ähnlich? Sind die von Augustinus gegründet?
Ja, das ist tatsächlich eine witzige Frage oder sagen wir mal so etwas ganz Ungewöhnliches, wie dieser Orden entstanden ist. Und er hat nämlich zwei Ursprünge. Der eine ist sicher der spirituelle in Augustinus, aber er ist nicht unser Ordensgründer. Schon allein aus der Tatsache heraus, dass es damals, als Augustinus lebte, Orden in unserem Sinn gar nicht gab. Vergleichspunkt wären eher eigentlich die anderen Bettelorden. Wir gehören nämlich zur Gruppe der Bettelorden oder Mendikanten lateinisch. Also das wären die Dominikaner, Franziskaner, Karmeliten, Serviten auch und eben wir Augustiner. Also doppelter Ursprung, spirituell ja Augustinus, aber die eigentliche Ordensgründung, die kam im hohen Mittelalter, nämlich genau 1243, 44 zustande und da hat natürlich Augustinus nicht mehr gelebt.
Ja, das ist wohl wahr.
Also
wann hat Augustinus gelebt, für die, die das...
Ja, Augustinus hat gelebt 354 bis 430, also vor 1700 Jahren mal grob gesagt. Ja, wie kam es zu der Gründung eines Ordens, der den Namen des Kirchenvaters trägt, der übrigens auch die erste abendländische Klosterregel geschrieben hat? Wir haben, glaube ich, unsere Gründung einer kirchenpolitischen Entscheidung zu verdanken. Also wir haben die großen Gestalten des Hohen Mittelalters, Dominikus, der einen Orden gründet mit Blick auf die sogenannten Ketzerbewegungen. Das waren also Leute, die gesagt haben, das Evangelium muss radikaler gelebt werden. Und sie hatten, finde ich, aus heutiger Sicht auch allen Grund dazu, denn Kirche hat sich damals nicht unbedingt als sehr evangeliumstreu erwiesen. Er wollte also so leben wie diese sogenannten Ketzer und dennoch mit der Kirche verbunden bleiben und damit hat er auch die Kirche sehr stark erneuert. Er gründet den Orden der Prediger, die Dominikaner. Franz von Assisi ist wahrscheinlich noch bekannter. Franz von Assisi will das Armutsideal ganz hochhalten und gründet seinen Orden als radikal arme Menschen, die eben das Evangelium in einer radikalen Weise leben wollen. Es gab dann noch die Karmeliten, die auch aus Eremitenverbänden wie wir entstanden sind, mit einer Spiritualität, die sich zurück beruft auf die Eremiten des Elia schon, also auf die Elia-Propheten. De facto gab es eben Eremitenverbände, die am Berg Karmel gelebt haben und aus denen entstand dann der Karmelitenorden. Ja, und unser Ordensgründer, wobei wir ihn nicht als solchen führen eigentlich, ist schlicht und ergreifend ein Kardinal. Richard Anibaldi oder Riccardo Anibaldi, italienischer Kardinal, der unter den Päpsten Innozenz IV. Und Alexander IV. Dieses Projekt in Angriff nimmt. Ich glaube, mit der Überzeugung, dass es gut ist, in der Kirche Vielfalt zu haben. Man höre und staune. Mhm. Also es ist im 13. Jahrhundert und er achtet darauf, dass es eine größere Vielfalt jetzt in dieser neuen Form der Orden gibt, der Bettelorden, die eine ganz andere Struktur wählen als die Benediktiner, die vorher sehr prägend waren, nämlich die Maßnahmen, also an der Organisation der Zünfte zum Beispiel in den Städten des hohen Mittelalters, also mit sehr vielen demokratischen Elementen, mit Amtsbegrenzungen, mit wo die Ämter per Wahl einfach vergeben werden und immer wieder neu vergeben werden. Und so machte zunächst einen Probelauf, würde ich es mal nennen. In den 1240er Jahren versucht er, verschiedene eremitische Verbände in der Toskana davon zu überzeugen, dass jetzt die Zeit ist, in die Städte zu gehen.
Aha.
Ich kann mir vorstellen, dass die alle erstmal völlig entsetzt waren, denn die hatten ja die Einsamkeit gewählt. Und irgendwie schafft das, also ich stelle es mir so vor, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genauso war, dass er eben Vertreter dieser verschiedenen Gruppierungen, die da in den Wäldern der Toskana gelebt haben, zusammengerufen hat. Ich habe mal gehört, es sei gewesen in der Kirche Santa Maria della Scala gegenüber des Doms von Siena. Er lässt wahrscheinlich die Kirchentür zusperren, damit die nicht davonrennen, und macht ihnen klar, dass jetzt sozusagen, nachdem eine große Landflucht eingesetzt hatte und die Städte sehr schnell gewachsen sind, es gibt viel Elend in den Städten und wenig Seelsorge, dass es jetzt an der Zeit wäre, in die Städte zu gehen, dort eine solide Seelsorge zu betreiben. Und das sollten sie bitte unter der Flagge der augustinischen Spiritualität machen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es helles Entsetzen gab bei diesen verschiedenen Gruppierungen. Es gab da zum Beispiel eine Gruppe um den heiligen Johannes Bonus, der 1225 einen kleinen Orden oder eine kleine Gemeinschaft gegründet hat. Die hatte bereits die Augustinusregeln. Aber es gab auch andere, zum Beispiel Wilhelm von Malavalle, der hat 1157 schon oder ein bisschen später eine Gruppierung eben auch von Eremiten gegründet, die allerdings die Benediktsregel hatten. Das war dem Annibaldi ziemlich wurscht. Der hat einfach alle diese Gruppierungen, deren er habhaft werden konnte, in dieser Kirche versammelt und auf die eingeredet und gesagt, Auftrag Gottes, denkt man nochmal nach, ihr könnt doch nicht in der Einsamkeit bleiben, wenn hier in den Städten ja die Not an Seelsorge groß ist. Und das Erstaunliche ist, dass die zugestimmt haben. Und dann wurde 1243 eine Bulle ausgefertigt, Incubit Nobis, und diese Bulle ist sozusagen die Gründungsbulle unseres Ordens. 1243 Dezember wurde sie ausgefertigt, aber das Gründungsdatum heißt bei uns in der Ordensgeschichte immer 1244. Also wahrscheinlich bis die Bulle in mehrfacher Ausfertigung die Schreibstuben verlassen hatte, war es schon 1244.
Das heißt, von den Bettelorden, die du benannt hast, dürfte das dann einer der jüngsten Orden sein, oder?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die Serviten, müsste der jüngste sein, von den fünf großen Bettelorden. Mhm. Es gab später noch weitere. Mhm. Pauliner zum Beispiel sind auch ein Bettelorden. Aber von den fünf größeren müssten wir die fünfte sein.
Ah, ja. Mhm.
Ja, also das war dann komischerweise, obwohl es ja erstmal holprig losging und es gab auch eine Gemeinschaft, die so eher zisterziensisch unterwegs war, die ist dann tatsächlich nach ein paar Jahren auch wieder ausgeschieden. Aber insgesamt war das ein Riesenerfolg. Also ich habe mal in Südengland, in Sussex, bin ich auf ein Kloster gestoßen, das die Augustiner 1953 wiederbekommen haben. Also sie haben mal so eine Erinnerung. Da gab es auch eine Reformation in England und unter König Heinrich VIII. Wurden alle Klöster geschlossen. Das Kloster in Sussex wurde verschiedenen Familien übergeben und 1953 hat die letzte Erbin beschlossen, dass es eigentlich den Augustinern gehört und hat sie tatsächlich dieses Kloster wieder zurückgeschenkt. Aber es entstand, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1246, also 2 Jahre nach dieser Gründung in der Toskana. Und die Legende sagt, ein Ritter aus Sussex hätte auf dem Weg zum Kreuzzug sich es dann doch anders überlegt und sei dann doch wieder umgekehrt und hätte in der Toskana die ersten Augustiner erlebt und war so begeistert, dass er gesagt hat, ich nehme mal 2, 3 mit und setze die auf mein Landgut. Aha. Und so entstand dieses Kloster tatsächlich. Also man merkt, es gab auch ein Bedürfnis und tatsächlich eine Sehnsucht nach vernünftiger, solider Seelsorge und deswegen wurde der Orden ganz schnell größer.
Das du hast das ja jetzt schon benannt, also ein Impuls war am Anfang, dass die Städte gewachsen sind und dort Seelsorge gebraucht wurde. Das bedeutet, die Augustiner sind von Anfang an eine Ordensgemeinschaft, die bewusst die Städte aussucht.
Ja, genau. Ja. Also es war so, dieses große Städtewachstum, Landflucht, kam daher, dass die Städte einfach etwas zu bieten hatten. Natürlich einen Lebensunterhalt, der vielleicht auf dem Land nicht so möglich war, aber es gab auch so den Spruch, Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag. Das heißt, wenn man es geschafft hat, ein Jahr und einen Tag sich in einer Stadt zu verbergen, dann war man frei von seinem Lehensherrn. Das heißt, also diese Leibeigentum war eben dann erloschen, wenn es der Fürst oder der Landadelige nicht geschafft hat, seinen Leibeigenen vorher wieder einzufangen. Mhm. Und das war für viele verlockend, diese neue Freiheit. Mhm. Sie war allerdings auch verbunden für viele mit einem Abrutschen in einen desaströsen Lebenszustand, weil diese Versprechungen, die die Stadt gegeben hat, eben nicht für jeden eingetroffen sind. Und dann gab es eben viele Probleme, die seelsorglich überhaupt nicht aufgefangen wurden, weil die Diözesanpriester überfordert waren. Die hatten oft auch die Ausbildung nicht. Und in diese Lücke springen zunächst diese eher ketzerischen Bewegungen, die versuchen eben zu sagen, ja, ihr habt da ganz recht. Also sie benutzen dieses Widerstandspotenzial, das da entsteht, und spannen das vor ihren Karren, um es mal ein bisschen abfällig zu sagen. Aber wie gesagt, der hat nachher eine gewisse Berechtigung. Und jedenfalls wurde das auch für alle, die irgendwie versucht haben, Ordnung in diesen Städten zu erhalten, auch schwierig. Und man hat gesehen, die haben auf einerseits recht, andererseits gibt es kein Mittel. Wir haben nicht die Leute, die da wirklich vernünftig Evangelium verkünden könnten und diesen Menschen wirklich seelsorglich beistehen könnten. Und da kommen dann die Bettelorden ins Spiel.
Ich sehe ja so eine Entwicklung heutzutage in ähnlicher Weise, oder? Nicht diesen Zug in die Städte, den vielleicht nicht, aber dass bestimmte Landstriche besonders begehrt sind. Also diese Wanderungsbewegungen, die verbunden sind mit Hoffnung, dass einem dort besser geht und dann geht es doch nicht so gut. Das ist ja ein Thema auf heute noch.
Ich vermute, dass dieses Thema immer irgendwo virulent ist. Es ist halt in verschiedenen Wellen intensiver oder weniger intensiv.
Ja. Ja, nun hast du erzählt, die Augustiner sind ziemlich schnell dann schon in England nachzuweisen. Mhm. Wo gibt es die denn heute? Weltweit? Oder gibt es so Schwerpunkte, wo man sagt?
Ich erzähle erstmal nochmal, dass es dann eben 12 Jahre später tatsächlich zur großen Union kam. Mhm. Also derselbe Kardinal, der Papst hat sich hat gewechselt, ja. Der war gestorben, der erste, jetzt ist Alexander der Vierte Papst in Rom. Aber der Kardinal bleibt und er führt dieses Projekt fort. Im zweiten Schritt macht er die große Union, wo er dann wirklich eigentlich europaweit schon versucht, ihm weitere Eremitenverbände diesem Augustinerorden, diesem Jungen zuzuschlagen. Und da gibt es dann die große Gründungsversammlung in Santa Maria del Popolo in Rom 1256. Und damit ist der Orden von heute, also mit einem Schlag, 180 Klöster groß ungefähr und er ist international. Also diese ersten Klöster sind bereits in Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Böhmen und England. Also England haben wir ja gerade gehört. Also sofort der internationale Orden, der sich irgendwie auch erst noch finden muss, das muss man auch dazu sagen. Aber gleichzeitig ist es so, dass in Deutschland zum Beispiel schon 1256 das erste Kloster neu gebaut wird. Also nicht nur vorhandene Klöster, die dem Orden zugeschlagen werden, sondern da gibt es tatsächlich den ersten Klosterneubau, und zwar am Niederrhein in der Nähe von Hamminkeln in Marienthal. Das ist heute ein Kloster der Karmeliten. Mhm. Also der beschuhten Karmeliten, die ihren Sitz in Bamberg haben. Mhm. Ja, Was die Größe des Ordens, man hört immer unterschiedliche Zahlen. Ich vermute, dass die richtigere Zahl 2200 ungefähr ist. Weltweit, die Schwerpunkte.
Momentan.
Sind, ja. Mhm. Also, ich sag mal, die Schwerpunkte verschieben sich gerade gewaltig. In meinem Studium, wenn ich nach Rom in unser Studienhaus gekommen bin, saßen da vor allem Europäer. Also, die dunkelsten, sage ich mal, waren die Spanier und die Italiener. Heute ist es so, dass es fast keine weißen Mitbrüder dort gibt, sondern die meisten Brüder, die dort studieren, kommen eben aus Afrika, Lateinamerika, Asien, Papua-Neuguinea zum Beispiel. Also es ist ein unheimlich internationales Gewirr, aber mit deutlicher Schlagseite nach Süden. Also Europa, da nimmt die Zahl permanent ab, und zwar in allen europäischen Ländern inzwischen, während eben in der Südhalbkugel die Zahlen schier explodieren. Das ist eher das Problem. Kann eine junge Provinz des Südens überhaupt es schaffen, so viele Brüder, wie sie haben könnte, aufzunehmen? Also werden auch Menschen weggeschickt, weil man es einfach nicht schafft.
Das ist ein Luxus, den man hier gerne hätte.
Ne? Ja, das stimmt. Das sind wir weit davon entfernt. Aha, ja. Also Schwerpunkte sind tatsächlich eben, sage ich mal, Nigeria, auch Kongo, wo wir Mission betrieben haben, ist inzwischen so, dass die ungefähr noch mal halb so viel mehr sind als wir. Also sie haben uns überrundet. Sie werden aber finanziell noch lange von uns abhängig sein. Das ist also unsere Aufgabe, dafür auch zu sorgen, dass es klappt. Ganz viele Mitbrüder gibt es in Indien und eben auch in Südostasien. Nicht ganz so viel Zuwachs Lateinamerika. Mhm. Ja, und früher waren die Schwerpunkte eher USA, Spanien und ja, also das war es eigentlich, das waren die Hauptschwerpunkte, Italien natürlich auch noch, mhm. Genau. Aber auch da ist es so, von ehemals vier italienischen Provinzen gibt es noch eine. Man merkt, dass es in Europa einfach insgesamt zurückgeht.
Ja, und wie ist das hier in Deutschland? Gibt es eine deutsche Provinz?
Oder? Ja, deutsch-bayerisch-deutsche Provinz.
Eine deutsch-bayerische.
Das hängt damit zusammen, dass wir eine Körperschaft öffentlichen Rechts sind und die muss immer ihren Sitz in Bayern haben.
Ach, okay.
Und deswegen ist also auch unser Provinzialat in Würzburg, weil es Bayern ist. Und genau, wir sind 32 Mitglieder momentan, 32 Brüder.
In Deutschland?
In Deutschland. Hm.
Und der Hauptsitz ist dann in Rom?
Der Hauptsitz ist eben, die Generalkurie ist in Rom, direkt am Petersplatz, an den Kolonnaden. Genau, und der Ordensobere heißt einfach Generalprior, oder wir sagen einfach immer nur General, das klingt sehr militärisch, ja. Das heißt einfach der Prior aller Mitbrüder, der auch auf Zeit gewählt wird. Aha. Also Papst Leo war eben 12 Jahre lang der Generalobere unserer Gemeinschaft.
Und hat da eben auch in Rom gewohnt.
Genau, genau.
Okay.
Theoretisch treten wir eben in den internationalen Orden ein, also das heißt, der Ordensgeneral kann eigentlich jeden Mitbruder versetzen, weltweit einsetzen. De facto ist es so, dass man meistens innerhalb seiner Ordensprovinz versetzbar sein sollte.
Das ist ja nicht in allen Orden so. Ne? Es gibt ja auch Ordensgemeinschaften, wie zum Beispiel die Ursulinen. Mhm. Da tritt man ja in das ganz konkrete Kloster sogar.
Genau, mit einer gewissen Stabilitas.
Ja.
Genau, das ist bei uns anders. Also das war auch sozusagen das Neue der Bettelordensbewegung, dass sie sich sehr flexibel halten wollten für die Belange der Kirche. Also wo man in der Kirche gebraucht wird, da geht man sozusagen hin. Und hat sogar den Anspruch, flexibel zu bleiben, also sich auch nicht an einem Ort zu lange festzusetzen. Da bin ich jetzt schon fast drüber, wenn ich mal ehrlich bin.
Oh.
Um einfach auch flexibel zu bleiben für das, was ist denn jetzt heute wichtig.
Jetzt sprechen wir immer von den Augustinern. Aus anderen Ordensgemeinschaften kenne ich das, habe das irgendwann kennengelernt. Das ist gar nicht immer dasselbe, wenn man davon spricht. Also ich habe auch schon mal von Augustiner Eremiten und auch anderen Begriffen gehört. Mhm. Hilf mir mal bei den ganzen Begriffen.
Ist ein bisschen
was
verwirrend,
jetzt, was genau. Ist und ob das alles das Gleiche ist.
Also wir sind die Augustiner Eremiten, ja. Und zwar eben wegen dieses eremitischen Ursprungs, dass ja, okay. Die meisten Gemeinschaften eben eremitisch waren.
Und deswegen, auch Papst Leo war ein Augustiner
genau,
Eremit.
Genau,
okay.
Wie Luther.
Wie Luther auch, ja.
Gut. Also uns erkennt man an den Ledergürtel. Alle eremitischen Gemeinschaften haben einen langen Ledergürtel. Aha. Mal ganz grob gesagt. Gell? Okay. Wahrscheinlich gibt es noch 1000 Ausnahmen, aber ja. Soweit ich weiß.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Unterscheidung.
Genau.
Ja, okay.
Wir schauen vom Habit her eigentlich genauso aus wie die Franziskaner Konventualen, ich sage auch die schwarzen Franziskaner, die unterscheiden sich einfach durch die Kordel. Dann gibt es die Augustiner Chorherren, ganz andere Gruppe von Ordensleben. Das sind also Stiftsherren eigentlich, keine Patres wie wir, sondern Herren, weil die großen Stifte, zum Beispiel St. Florian in Österreich oder es gibt noch Neustift bei Brixen, sind die großen Stifte eben, wo man auch in ein bestimmtes Kloster eintritt, ja. Und dort auch den Oberen, den Abt wählt oder den Propst dieses Klosters. Und es ja, ist auch eine Seelsorge, die sich sehr stark an diesem augustinischen Ideal der Seelsorge orientiert. Das ist sozusagen ähnlich, auch die Klosterregel ist ähnlich, aber die Struktur ist eben ganz anders, eher feudal geprägt, wenn man es mal so will. Der Abt wird auf Lebenszeit normalerweise gewählt. Einige Stifte gehen jetzt dazu über, nach 12 Jahren nochmal eine Neuwahl zu machen, dann kann er bestätigt werden oder er wird nochmal neu gewählt, ein neuer Mitbruder zum Abt gewählt. Und einfach auch so ein bisschen aus Barmherzigkeit.
Und die sind jünger als Ordensgemeinschaft, als ihr?
Die sind älter.
Älter so?
Ja, also hier zum Beispiel in Erfurt gab es die regulierten Augustiner Chorherren an der Reglerkirche. Regler kommt eigentlich von regulierte Augustiner Chorherren. Aha. Das war also ein Chorherrnstift. Und die entstehen schon vor 1000, die ersten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist eigentlich eher so, die entstehen eher auf die Weise, man hat eine Aufgabe, also hier in Erfurt, wenn ich das richtig erinnere, war es ein Spital, das man irgendwie in gute Hände legen wollte. Dann hat man eine Gruppe von Priestern beauftragt, das zu übernehmen, dafür zu sorgen. Mhm. Dann baut man für die auch ein Haus, dass sie leben können, an der Stiftskirche, klar. Und dann sagt man, jetzt, wenn wir schon in einem Haus miteinander wohnen, könnten wir ja vielleicht auch miteinander mal beten oder irgendwas, okay. Ein bisschen Gemeinschaftsleben pflegen. Mhm. Und so entsteht es, dass man dann einfach sich umschaut nach einer einfachen Klosterregel, die möglichst flexibel ist, damit die Besonderheiten eines jeden Hauses auch ihre Rolle spielen können. Und da bietet sich die Augustinusregel einfach an. Die hat 8 kurze Kapitel, ist ein kleines Heftchen, also kein dickes Buch. Und sie macht eigentlich nur so ein paar Grundlinien. Sie sagt gar nicht, ob das der obere ein Abt ist oder so, sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Und deshalb ist es heute so, dass die Augustinusregel immer noch die am weitesten verbreitete Klosterregel in unserer Kirche ist.
Jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Die haben die gleiche Regel wie ihr? Ja,
genau. Aber dünnes Heftchen, die Konstitutionen sind dann dicke Bücher. Die Konstitutionen regeln also die Besonderheiten einer Gemeinschaft.
Aber ich habe das so verstanden, dass eure Regel erst entstanden ist, auch als ihr dann gegründet worden seid?
Nee, die ist tatsächlich die älteste, also noch 100 Jahre vor der Benediktsregel. Das ist umstritten, ob es Augustinus wirklich selber geschrieben hat, aber sie wird ihm zugeschrieben. Mhm. Also er hat auf alle Fälle eben klösterliche Gemeinschaften ja gegründet, nicht nur die eigene, in der er gelebt hat, sondern auch war auch Mentor für viele andere Klöster in Nordafrika damals. Mhm. Und von daher gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er sie möglicherweise geschrieben hat. Soll ich mal erzählen, was der Streitpunkt ist, ob er es geschrieben hat oder nicht?
Ja, mach mal.
Relativ einfach. Ja. Also was dafür spricht, ist, dass sie durch und durch augustinisches Gedankengut trägt. Mhm. Und ich glaube, es sind 35 direkte Bibel- oder indirekte Bibelzitate drin. Das ist auch sehr augustinischer Stil.
Mhm. Sag mal, was ist typisch Augustinus? Nenn mal ein Beispiel.
Also zum Beispiel, dass er sehr viel von der Liebe redet, also von der Caritas, die Nächstenliebe, spielt eine große Rolle. Und das Ideal, das er in der Klosterregel aufgreift, ist das Ideal der Urgemeinde von Jerusalem, Apostelgeschichte, 4. Kapitel.
Okay, also das spricht dafür.
Das spricht dafür. Mhm. Ach, der ganze Stil. Mhm. Was dagegen spricht, ist, Augustinus war ja ein wahnsinns vielfältiger Schriftsteller, der unheimlich viel geschrieben hat und das ist alles überliefert. Es gibt nirgendwo in seinem Gesamtwerk einen Verweis auf seine Klosterregel. Hm. Auch dann nicht, wenn er an Menschen, die sozusagen in diesem, ja, wie man den sagen, also im klösterlichen Stand leben wollen, wenn er für die einen Brief schreibt oder so, dann nimmt er nie drauf Bezug, sagt nicht, also jetzt habe ich ja schon eine Klosterregel niedergelegt, da kannst du es ja nochmal nachlesen oder so, mhm. sondern da schreibt er so, als gäbe es die nicht. Und das ist eben für viele der Knackpunkt, dass sie sagen, ah, es kann vielleicht doch nicht Augustinus der Autor sein, sondern nur jemand, der sozusagen im Sinne Augustins das nochmal zusammenfasst. Ich muss mich natürlich für den Augustinus entscheiden. Es gab einen Mitbruder, einen Holländischen, der sehr dafür gekämpft hat, auch sehr lange geforscht hat über die Regel. Okay. Eigentlich, sagen wir mal, ist ja egal. Gell? Also ich glaube, es ist auf alle Fälle durchdrungen, durch und durch von diesem augustinischen Geist.
Vielleicht hat er es einfach als allerletztes geschrieben.
Auch das ist ziemlich unwahrscheinlich, okay. weil er hat ja selber sehr lange klösterlich gelebt.
Ja.
Und war ihm immer wieder angefragt worden, ob er nicht eben neuen Gemeinschaften helfen könnte, Aha. eben so ein paar Grundlinien für sich zu finden. Und ja. die Regelforschung sagt, dass er tatsächlich für Frauen zunächst die Regel geschrieben hat, ja. nicht fürs eigene Kloster, denn da war er ja selber dabei sozusagen, da war das vielleicht auch gar nicht so nötig erstmal. Und erst später dann auch für weitere Männerklöster, in denen er halt nicht mehr selber leben konnte, er konnte auch nur in einem leben.
Mhm. Mhm. Ja, okay.
Können wir später auch nochmal drauf kommen, weil das tatsächlich sehr die Spiritualität nochmal prägt.
Da du von den Frauen sprichst, wir haben jetzt die Augustiner Eremiten, die Augustiner Chorherren. Mhm. Gibt es noch mehr?
Ja, von uns im Orden gibt es noch zwei Abspaltungen.
Ja.
Also eigentlich waren es Reformbewegungen. Wir wissen ja von Luther, dass er zur Reformkongregation gehört hat. Das heißt, es gab immer einzelne Klöster, die gesagt haben, wir wollen eigentlich noch ein bisschen strenger an die Ordensregel wieder anknüpfen. Und die haben dann die Erlaubnis von Gesamtorden bekommen, eine eigene Kongregation, also eine eigene Gruppe zu bilden. Und dazu gehörte das Erfurter Kloster. Aha. Also die wollten strenger die Regeln einhalten. Und das war immer günstig für den Orden, weil dann so im Laufe der Zeit sich immer mehr dann dieser strengeren Variante angeschlossen haben. Und so hat sich der Orden sozusagen selber immer wieder erneuert. Im 19. Jahrhundert, und ich glaube, es war tatsächlich Leo der 13., gab es eine Tendenz im Vatikan, dass man diesen Reformkongregationen nahegelegt hat, sie sollen doch einen eigenen Orden gründen. Aha. So gibt es also jetzt tatsächlich vier Augustiner Ordensgeneräle, also vier Ordensgemeinschaften, die sich auf Augustinus berufen.
Also Augustiner Chorherren?
Nee, die Chorherren können nicht dazu, sondern wirklich aus unserem
Eremitenorden. Also wirklich nur Augustiner Eremiten. Ja. Ach, okay.
Die tragen dann auch einen Habit ein bisschen anders, eher so wie Luther. Mhm. also es gibt inzwischen eine ganz enge Zusammenarbeit wieder, weil man weiß, man kann sich auch gegenseitig unterstützen, zum Beispiel in der Forschung der Spiritualität.
Als Laie, wie halte ich die auseinander oder muss ich das gar nicht? Weil
wer ist da Experte? Es gibt doch den Witz, niemand weiß, wie viele Orden es in der katholischen Kirche gibt, nicht mal der Heilige Geist. Okay. Also es ist so ein weites Feld, weil die immer gegründet wurden als Reaktion auf irgendwas, ja, auf ein Bedürfnis oder auf einen Missstand, irgendwie gab es immer einen Grund, da nochmal was Neues zu machen. Mhm. Also die arbeiten jetzt gut zusammen, wir fühlen uns als augustinische Familie, dazu gehören dann auch die Frauengemeinschaften, es bleibt kompliziert, gell? Also ja. Wir haben einen Frauengemeinschaften, das sind so der sogenannte zweite Orden, die leben kontemplativ und auch so ein bisschen fast eremitisch wie im Ursprung. Gibt es in Deutschland leider kein Kloster, aber ich kenne eine Deutsche oder zwei Deutsche, die in Italien eingetreten sind. Mhm. Das ist also klausurierte Schwestern, so vielleicht wie ein Karmel bei uns, so ungefähr.
Okay, das heißt, bei den Frauengemeinschaften gibt es keine, die so rausgehen wie die Männerorden?
Doch, das gibt es dann auch. Das sind dann dritte Orden, also so ja. die dritte Stufe. Auch sehr viele seelsorglich und karitativ tätige Frauengemeinschaften. Zum Beispiel liegt mir am nächsten natürlich sind die Rita-Schwestern in Würzburg, die so das als Patronin eben die heilige Ritter von Kascha gewählt haben und die Familienpflege betreiben. Also wenn in der Familie jemand ausfällt, meistens die Mütter aufgrund von Krankheit oder ja, also wenn da irgendwie Not am Mann oder eher an der Frau ist, springen die dann für eine Zeit ein und unterstützen die. Mhm. Und auch da gibt es inzwischen natürlich eine große Vielfalt von Aufgaben. Oder die Hedwig-Schwestern in Berlin, die man witzigerweise die blauen Blitze nennt, wegen ihres blauen Habits. Mhm. Die haben dort auch viel in den Gemeinden gemacht oder auch in den Krankenhäusern. Also die waren da sehr intensiv unterwegs. In Köln gibt es 2 große Gemeinschaften, an der Gleueler Straße und in der Severinstraße, die für ein Zelitinnen sind es, also entstehen ursprünglich aus dieser Zelitinnenbewegung, was dann nochmal ein eigenes Kapitel wäre, mhm. Sind aber dann eben unserem Orden angegliedert worden und machen Krankenhäuser und auch eben sehr viel Soziales. Genauso die Heilig-Geist-Schwestern in Koblenz, die inzwischen ihren Schwerpunkt eigentlich nicht mehr in Deutschland haben, sondern durch Indisch in Indien. Also alles hochkomplex, aber man merkt, dass überall Kirche so immer eigentlich sehr international unterwegs ist, in allen diesen Gemeinschaften.
Und ich höre jetzt bei dir raus, du sprichst von Rita-Schwestern und Hedwig-Schwestern und letztlich sind das aber alles...
sind alles Augustinerinnen.
Augustinerinnen im dritten Orden.
Genau. Haben alle die Augustinusregel. Aha. Und es gibt auch so eine Assoziation, wo man zumindest sich gegenseitig informiert und auch... auf dem Laufenden hält, manchmal sich auch trifft auf verschiedenen Ebenen, um einfach auch diese Zusammengehörigkeit irgendwo auch manchmal konkret werden zu lassen. Mhm. Früher haben manche dieser Gemeinschaften so auch noch ein Spiritual von uns gehabt, das schaffen wir leider nicht mehr. Deswegen muss man jetzt immer gucken, dass wir andere Formen finden. Aber die waren immer selbstständige Gemeinschaften, also die waren nicht abhängig von uns.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ja, gibt es nochmal über alle Gemeinschaften drüber sowas wie eine Oberleitung oder?
Nee, die sind alle sehr, sehr selbstständig. Mhm. Einzig, wenn es darum geht, dass irgendwie mal eine dieser Gemeinschaften was von dem zuständigen Ordensreferat im Vatikan braucht, Dikasterium für die Ordensleute, Dikasterium für das geweihte Leben heißt es, glaube ich, offiziell. Mhm. Dann ist oft unser Ordensgeneral der Vermittler. Ja. Weil wir halt in Rom die Niederlassung haben und unsere Zentrale und das für die Schwesterngemeinschaften sehr aufwendig wäre, eine eigene Dependance dort zu unterhalten. Das heißt für uns manchmal, dass unser Ordensgeneral ein großer Serviceleister ist für diese vielen Gemeinschaften und wir es manchmal sagen, eigentlich bist du doch auch für uns zuständig.
Okay, aber was ich daran schon spannend finde, ist, du hast ja das benannt, dass schon von Anfang an da so eine große Vielfalt ein Thema war. Ja? Also dieser Kardinal, der da mit beteiligt war, dem war die Vielfalt wichtig. Und das erkenne ich ja jetzt auch in eurer Gemeinschaft wieder.
Ja.
Eine Riesenvielfalt, die trotzdem irgendwie sich zusammengehörig fühlt.
Mhm. Genau, und wo man merkt, dass es auch so verschiedene Ansätze in der gleichen Gemeinschaft geben kann und darf. Mhm. Es macht die Spannung nicht größer deswegen, sondern man muss eine gewisse Toleranz bewahren. Es gibt Dinge, die sind wichtig, die darf man nicht über Bord werfen. Gell? Aber ich glaube, in der Weise, wie man es im konkreten Alltag miteinander lebt, da werden sie selbst, also selbst bei uns in Deutschland bei diesen 5-6 Klöstern, die wir haben, große Unterschiede im Zusammenleben merken. Also theoretisch kann ich mir schon vorstellen, in jedem Haus auch leben zu können, aber es ist in jedem Haus ein bisschen anders, weil einfach die Aufgaben, die Bedürfnisse der Mitbrüder dort, auch die Gruppengröße verschiedene Ausprägungen einfach braucht, um gut Augustiner sein zu können. Also man muss eine gewisse Lust auch an der Vielfalt haben. Mhm. Und insgesamt ordensweit sehe ich so, natürlich ticken Spanier und Italiener jetzt mal grob gesagt schon anders als jetzt wir kühleren Nordeuropäer oder Mitteleuropäer. Aber es ist eine unheimliche Bereicherung. Ich habe es auch erlebt, wie gastfreundlich unser Orden ist. Gell? Ich bin mal mit der Uni Exkursion nach Italien gemacht. Ich habe spontan einem Kloster, an dem ich vorbeikam, geläutert. Und es war eine große Freude, einen Mitbruder aus Deutschland, den sie ja vorher nicht kannten. Gell? Mhm. Und ich war nicht im Habit, ich war einfach im Räuberzivil unterwegs. Okay. Aber es war ganz klar, wir reden dann immer so ein bisschen, kennst du den und den? Dann wissen wir schon, ist es ein Insider oder ist es einer, der sich nur so ausgibt? Aha. Aber ja. Immer eine unheimlich große Herzlichkeit. Und also ich habe jetzt auch vor, den nächsten Tagen mal nach Italien zu fahren. Auch da ist es kein Problem. Es ist immer ganz klar, wenn Mitbrüder vorbeikommen, gibt es immer Gastfreundschaft.
Da würde mich jetzt interessieren, du hast schon so ein paar Andeutungen gemacht, was so das Spezifikum der Augustiner ist, mit dieser Nächstenliebe und dieser Communio. Mhm. Wenn du jetzt sagst, in dieser ganzen Vielfalt, was ist denn dann so das Verbindende? Gibt es etwas wie so eine, ich nenne es mal Kernspiritualität, das, was alle augustinischen Gemeinschaften miteinander verbindet?
Also ich glaube tatsächlich, dass eben Communio, also Gemeinschaft und das Verbindende, die Liebe, tatsächlich das Wichtigste ist. Das kann man allerdings natürlich auch missverstehen und das kann ein bisschen arg dick aufgetragen werden manchmal. Mhm. Gemeinschaft im Sinne von, ich lasse mich wirklich vollkommen auf diese Gemeinschaft ein. Also ich sage nicht, naja, jetzt stört mich da was, jetzt mache ich doch so koche ich meine eigene Suppe und so. Das ist schon immer der Anspruch, immer wieder zur Gemeinschaft zurückzukehren. Wir haben auch es geschafft in Deutschland, dass praktisch keiner mehr allein irgendwo lebt. Es gab mal so Zeiten, wo relativ viele allein irgendwo gelebt haben. Ist jetzt nicht mehr so, weil das, glaube ich, auch so wirklich ein Konsens ist, dass man eigentlich in die Gemeinschaft zurück möchte. Gleichzeitig lässt die Gemeinschaft, das ist auch der Anspruch, viel Raum für Individualität. Weil wir sagen, das ist auch sehr eng an Augustinus angelehnt, jeder hat andere Bedürfnisse und auch andere Charismen, die er allerdings für die Gemeinschaft einsetzen soll. Wie, das muss er selber gucken, wie das geht. Das kann man nicht verordnen. Aber der Anspruch ist, dass das, was du an Geschenk bekommen hast von Gott, mach es fruchtbar für die Gemeinschaft. Und letzten Endes für die ganze Kirche. Also diese Spannung zwischen Individualität und Gemeinschaft, die ist immer spürbar. Aber sie wird immer als Anspruch an den Einzelnen herangetragen, dass er schauen muss, wie er das hinkriegt. Und das Teilen der Güter ist bei Augustinus zum Beispiel nicht nur das Materielle, dass man sagt, gut, wir haben eine gemeinsame Kasse, das ist eher selbstverständlich auch für Augustinus, sondern das Teilen der gemeinsamen Güter heißt gerade auch der spirituellen Güter. Also ich stelle den anderen zur Verfügung, was mir wichtig ist. Wir diskutieren viel. Wir sitzen viel zusammen tatsächlich, auch am Abend, wenn es irgendwie geht. Das kann ich jetzt gerade in Erfurt nicht so besonders exzessiv machen, aber deswegen ist mir auch wichtig, immer wieder in die Gemeinschaft zurückzukehren und dann einfach dabei zu sein und mitzureden. Das ist für uns ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, ich selber bin sehr stark davon geprägt worden, erstens mir selber was zuzutrauen, und zweitens auch immer wieder zu schauen, spinne ich oder ist es tatsächlich was ich einbringen sollte in die Gemeinschaft, was ich mir so denke. Die Gemeinschaft ist manchmal sehr hart, weil sie einen sehr deutlich sagt, was gespinnert ist und was vielleicht doch einfach wertvoll ist. Und da muss man manchmal auch ganz schön rangeln. Also Gemeinschaft heißt nicht, es gibt keine Konflikte, sondern die gibt's. Aber sie werden immer wieder neu in der Gemeinschaft ausgetragen. Das halte ich tatsächlich für was ganz Wichtiges.
Gibt es denn sowas wie gemeinsame spirituelle Ausdrucksformen? Also ich würde mal sagen, zum Beispiel Benediktiner, Zisterzienser, da ist das ganz klar, das gemeinsam gepflegte Stundengebet.
Ja.
Ja, gibt es irgendwie sowas?
Ist für uns auch sehr wichtig. Mhm. Allerdings nicht so ausladend wie bei benediktinisch geprägten Gemeinschaften. Mhm. Wir versuchen wenigstens einmal am Tag gemeinsames Gebet zustande zu bringen. Mhm. Und ich merke schon, dass da auch das ist was uns immer am ehesten ärgert, wenn jemand sich davon absentiert. Also es ist für uns wichtig, gemeinsam zu beten. Und da geht es eben nicht um die Menge, sondern dass wir uns gemeinsam auch als betende Gemeinschaft erleben. Das ist wichtig. Mhm. Nicht die Menge, sondern dass es stattfindet und dass es uns prägt. Mhm. Ich meine, es ist klar, als seelsorglich tätiger Orden sind die Zeiten manchmal, die wir so in unseren seelsorglichen Aufgaben verbringen, nicht unbedingt gemeinschaftsfreundlich. Und trotzdem gibt es auch immer den Anspruch, Für die Gemeinschaft musst du dir allerdings Zeit reservieren. Und die legen wir fest, die gemeinsamen Zeiten. Und dann erwarten wir auch, dass die wirklich frei bleiben und nicht jemand noch was Besseres zu tun hat.
Vermutlich gilt auch für euch zu leben, also sagtest Bettelorden, also ja. Armut, mhm. Gehorsam, Keuschheit.
Die klassischen Gelübde, genau. Mhm.
Genau. Und aber eben mit einem Schwerpunkt immer irgendwie in Städten oder in städtischen Kontexten?
Ja, das ist der Anspruch. Es haut nicht immer so hin. Also zum Beispiel unser Kloster bei München ist jetzt de facto im Wald. Trotzdem ist es natürlich in der Nähe der Großstadt. Mhm. Da würde ich sagen, ist so beides ein bisschen drin. Es ist wie eine kleine Eremitage. Mhm. Und trotzdem in Großstadtnähe. Also wenn man dann zur S-Bahn hat, man 5 Minuten oder 10 Minuten höchstens. Mhm. Und dann ist man in 20 Minuten am Marienplatz in München. Mhm. Und trotzdem lebt man im Wald. Also das ist eigentlich da schon so. Da haben wir in Berlin eine Niederlassung. Eine kleine Stadt ist es natürlich, eine winzige Stadt. Jetzt, es war im Mittelalter mal noch ein stattliches Städtchen, Münnerstadt in Unterfranken. Jetzt würde man sagen, es ist eher Land. Gell? Aber es kommt halt aus der Historie, dass wir dort sind. Und Erfurt hatte auch, wie wir nach Erfurt gingen, eben den Vorteil, dass es eine Stadt war. Das war schon ein Argument für uns, dass wir gesagt haben, eigentlich gehören wir in die Städte.
Da meinst du jetzt deine Gemeinschaft, ne?
Genau.
Hm. Du hast ja vorhin schon Martin Luther erwähnt, der, jetzt habe ich erfahren, schon zu so einem Reformzweig eurer Gemeinschaft gehörte. Genau. Da weiß ich, dass die Erfurter Niederlassung eine Gründung von Gotha aus ist. In Gotha gab es ein Augustinerkloster,
glaube ich. Ja, das stimmt. Stimmt nicht. Gotha ist relativ früh gegründet worden, eben auch schon wenige Jahre nach der Ordensgründung. Mhm. Und das lief so gut in Gotha, dass die Gotha-Mitbrüder gesagt haben, ja, Erfurt ist auch eine bedeutende Stadt, da müssen wir hin.
Ja.
Und sind also losgezogen. Ich glaube, 1766 waren sie das erste Mal in Erfurt. Und dieser Versuch ist kläglich gescheitert.
Ach.
Denn die Erfurter haben gesagt, wir brauchen euch nicht. Und haben es tatsächlich geschafft, die wieder rauszuekeln aus der Stadt. Und dann hat man gemerkt, wir Bettelorden, haben so eine unserer Denkweisen, sage ich mal, ist, dass wir sehr vernetzt versuchen zu denken. Wir haben dann im 13. Jahrhundert haben dann die Mitbrüder erstmal eine Bruderschaft gegründet, das heißt eine Laienvereinigung, die Augustiner unterstützt hat, so ein Freundeskreis.
In Erfurt.
Und dieser Freundeskreis hat dann das Areal des historischen Klosters gekauft. Das war also nicht das Eigentum der Augustiner, sondern dieses Freundeskreises, dieser Bruderschaft. Und dann kamen die Augustiner und konnten da eben erstmal leben und ihre Aufgaben wahrnehmen. Mhm. Und da gab es wieder Konflikte, aber diesmal hat sich eben dieser Freundeskreis, es waren ja Erfurter Bürger, vor die Augustiner gestellt und gesagt, Moment mal, was gibt es hier für Konflikte? Da sind wir aber auch, haben wir auch ein Wort mitzureden. Das war für mich übrigens sehr wichtig, als wir hierher kamen nach Erfurt, jetzt in der Neuzeit, also 2013 als kleine Gruppe, haben wir auch versucht, eben wirklich Kontakte zu knüpfen zu Menschen. Mhm. Wir haben gesagt, wir werden hier keine Zukunft haben, wenn es uns nicht gelingt, dass Menschen sagen, es braucht euch hier. Und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir auch wieder gehen, weil das hat keinen Sinn. Siehe Historie. Also in Erfurt hat es beim zweiten Anlauf mit dem Freundeskreis geklappt und ich finde eben auch die Vernetztheit, die wir jetzt heute spüren, dass Menschen sagen, es ist gut, dass ihr da seid, hilft uns eben unsere Arbeit gut zu machen.
Dann hat sich ja Martin Luther dafür entschieden. Jetzt als Augustiner, was würdest du sagen?
Ja.
Wie würdest du drauf gucken? Was denkst du, warum sich Luther gerade für eure Gemeinschaft entschieden hat?
Es gibt, glaube ich, mehrere Gründe, aber es ist kein Zufall, da bin ich davon überzeugt. Mhm. Also sagen wir mal, der erste, vielleicht oberflächlichste Grund ist, er kam ja als Student hier nach Erfurt und wohnte dort in der Zeit in der Georgsburse. Die Georgsburse ist in der Nähe des Augustinerklosters. Studenten mussten damals jeden Tag zur Messe gehen, das war üblich. Er ging wahrscheinlich in die Nikolaikirche, die den deutschen Orden gehörte, es war der Nachbar des Augustinerklosters. Und dort, also die hatten immer nur einen Priester. Und deswegen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass diese Frühmessen wahrscheinlich sogar meistens ein Augustiner gehalten hat. Das heißt, Luther lernt vom ersten Tag seiner Zeit hier in Erfurt die Augustiner kennen. Mhm. Zweiter Grund ist, die Augustiner hatten damals einen unheimlich guten Ruf als Seelsorger und sie waren die Prediger der Stadt. Also verschiedene Klöster hier in Erfurt, zum Beispiel St. Peter auf dem Petersberg, auch das Marienstift, also der Dom, die hatten Augustiner angestellt als Prediger. Die hatten so einen guten Ruf, dass sie gesagt haben...
Nicht die Dominikaner, das ist
nee, eigentlich der tatsächlich Prediger. In der Zeit nicht. In der Zeit waren die Augustiner sozusagen die besseren Prediger und hatten verschiedene Predigtstellen. Also was auch wieder dafür spricht, dass Luther da aufmerksam geworden ist. Zumindest, also wenn er, stellen wir uns mal vor, er musste während der Woche jeden Tag nach Nikolai gehen. Gut, hat einen Augustiner meistens getroffen. Dann geht er am Sonntag mal in das Marienstift, also in den Dom. Da hat er wahrscheinlich wieder einen Augustiner gehört. Also er ist praktisch kaum ausgekommen, diesen Orden, also Angehörige des Ordens zu hören. Alle drei großen Bettelorden, Dominikaner, Franziskaner, also Barfüßerruine und Augustiner hatten Generalstudien hier. Das heißt, sie hatten Ausbildungsstätten für die Klosterangehörigen, für die jungen Mitbrüder hier in der Stadt Erfurt, was auch der Grund war, warum man hier relativ leicht und sehr bald eine Uni gründen konnte. Und da waren auch die Professoren eben auch, hatten Lehrstühle an der Uni und so, da gab es dann, also ohne die Orden wäre es damals gar nicht gegangen. Was aber nochmal für Luther, glaube ich, bedeutend war, er studierte zunächst im das ist so ein Grundstudium, die allgemeinen Künste, und dann spezialisiert er sich auf Jura. Und es gibt die Geschichte, die erzählt er, glaube ich, in Tischgesprächen mal, dass er mal als Studierender in der Liberei, sagt er, also Bibliothek der Universität, auf eine komplette Bibel gestoßen wäre. Und die hat er angefangen zu lesen, hat gemerkt, obwohl er jeden Tag in der Messe ist, er kennt viele Textteile gar nicht. Und ich meine, wenn ich vorne anfange, mit der Bibel zu lesen, wird es mal langweilig. Aber bei Luther scheint es anders gewesen zu sein. Der war total fasziniert und ließ sich richtig fest, sodass am Abend der Diener der Liberei ihn rausschmeißt und sagt, das muss man hier mal wieder zusperren. Okay, kommst morgen wieder. Und jetzt kommt's. Die Augustiner haben damals, es klingt fast unglaublich, aber sie haben damals ihren Novizen ein eigenes Exemplar einer Heiligen Schrift zur Verfügung gestellt. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, weil man hat normalerweise gesagt, komm, da gibt es so ein bisschen Zusammenfassungen und das, was er in der Messe hört, das reicht vollkommen. Aber die Augustiner haben sehr viel Quellenstudium betrieben. Auch Augustinus nicht nur in den Sentenzen, Kommentaren gelesen, sondern wirklich die Komplettausgaben. Und die Bibel scheint Luther gezogen zu haben. Er wollte deswegen Augustiner werden. Jetzt gibt es noch eine Geschichte.
Das ist ja aber auch eine Kostenfrage.
Natürlich,
das war ja also ist nicht zu so. Zu dem Zeitpunkt ja noch nicht unbedingt mit dem Buchdruck, sondern.
Ja, es müssen schon die ersten Drucke gewesen sein, okay. Aber es war natürlich ein Vermögen, so ein Buch zu haben. Und es war auch nicht im Besitz dann des Mönchs, sondern der hat es zur Leihgabe sozusagen bekommen. Mhm. Und jetzt erzählt Luther, der alte Luther, nochmal bei den Tischgesprächen, dass zwei Dinge, die irritierend sind. Nämlich sein Lehrer, Arnold von Usingen, Bartholomäus von Usingen, das war der Lehrstuhlinhaber für die biblische Theologie oder für die Bibelkunde, war ein Augustiner. Der hätte mal zu ihm gesagt, ach Martin, was liest du dauernd in der Bibel? Die Kirchenväter haben für uns die Essenz der Bibel rausgesaugt und aufgeschrieben, die muss man studieren, aber doch nicht die Bibel. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Ich glaube, da schwindelt der Luther ein bisschen. Eher so als Affekt, dass die Katholiken doch das so machen. Mhm. Aber Bartholomäus von Usingen lebt in dem Kloster, die ihren Mitbrüdern die Bibel sehr nahe legen und ist selber einer, der Feuer gefangen hat von der Heiligen Schrift. Mhm. Kann ich mir also unmöglich vorstellen. Mhm. Und das Zweite ist, dass er erzählt, der Novizenmeister hätte ihm nach einem Vierteljahr die Bibel weggenommen. So ungefähr, der hat ja kein Interesse an der Heiligen Schrift gehabt. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, denn also wo man keine bekommen hat, da kann man sie auch nicht wegnehmen. Also es unterstreicht nochmal, dass jeder eine Bibel hatte oder zumindest Zugang zu einer Bibel hatte. Und ich glaube, auch da geht es, also ich kann es eher so vorstellen, dass dann der Vizemeister gesagt hat, also es ist ja recht und gut, dass du da und in der Bibel liest, aber es gibt ja auch andere Aufgaben für dich, die musst du auch mal erfüllen und deswegen die Bibel entzogen hat. Aber Luther konnte, glaube ich, da nicht widerstehen, da musste er hin.
Das ist also damals so was ganz Großes gewesen, Bibelstudium. Ist das das auch heute noch, dass das so zu eurer Spiritualität dazu gehört?
Ich weiß nicht, ob es zur Spiritualität gehört, aber es ist so, dass Mitbrüder sehr interessiert sind am Bibelstudium und auch manche Aufbaustudien gemacht haben in Sachen Neues Testament oder auch Altes Testament tatsächlich. Mhm. Ja. Oder die meisten sind besser als ich in Hebräisch.
Okay, ja, durch Luther kam ja dann die Reformation und das bedeutete auch das Ende eurer Gemeinschaft hier in Erfurt, oder? Wie war das dann?
Ja, genau. Also Luther hat ja in Wittenberg die Reformation begonnen sozusagen, eigentlich erstmal gar nicht bewusst, dass er da, also er hat einfach auf Verschiedenes hingewiesen. Es war so, dass Luther ja in Wittenberg ganz viele Mitbrüder auch ausgebildet hat. Also viele Mitbrüder, die zu dieser sächsischen Provinz damals gehörten, der Augustiner, haben bei ihm studiert und sind von ihm auch fasziniert gewesen, weil er, glaube ich, wirklich ein total guter Lehrer war. Ich sage sogar, er war deswegen ein guter Lehrer, weil er Augustiner war, weil die immer Seelsorge und Wissenschaft immer in Verbindung gehalten haben.
Und wenn du sagst, die begnadeten Prediger ja. in Erfurt waren Augustiner, da hat er
und sie waren diese zugleich,
Schule durchlaufen.
Genau, und sie waren zugleich Professoren. Mhm. Also Professor zu sein hat nicht geheißen, jetzt kannst du in deinem Elfenbeinturm gehen, sondern hat geheißen, jetzt musst du umso mehr Seelsorge betreiben. Mhm. Und die mussten sogar mit auf den Bettel gehen. Also früher hat man wirklich gebettelt, gell? Um ihr das Ohr nahe an der normalen Bevölkerung zu behalten. Man hat gesagt, es nützt nichts, wenn du studierst, du musst immer wieder Kontakt mit den Leuten haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war er auch erfolgreich als Reformator, weil er hier gelernt hat.
Das merkt man ja dann bei der Bibelübersetzung Luthers, ne? Dass er da auch dem Volk aufs Maul geschaut hat, als er die neu übersetzt hat.
Genau, genau so. Spannend. Ja, und also es war klar, der hat fasziniert. Es gibt doch die schöne Stelle bei Shakespeare, da ist die Wittenberger Uni ja noch gar nicht alt. Das sagt er in einem seiner Stücke, also wenn du gut studieren willst, dann geh nach Wittenberg. Und das heißt, der Ruf von Wittenberg, von dieser relativ jungen Uni, ist sehr schnell europaweit bekannt geworden und wahrscheinlich gerade durch Luther. Mhm. Weil viele ihn hören wollten und es hat sich herumgesprochen, dass man bei ihm gut Bibelstudium machen kann. Und dann war es natürlich klar, dass viele auch der Mitbrüder ihm gefolgt sind. Das war ihr Lehrer und sie wollten da dabei sein. Die haben gesagt, der hat recht.
Also ich versuche jetzt mal noch ein bisschen zu straffen, dass wir uns nicht so bei Luther verlieren, sondern mal noch zu den Augustinern wiederkommen. Wodurch sind, wie hing das zusammen, dass die dann mit der Reformation verschwunden sind hier in Erfurt?
Weil die Klöster sich gelehrt haben und eben hier in Erfurt zum Beispiel, eben Johannes Lang war Augustinerprior hier. Wie man so will, mein Vorgänger.
Also hat, das also heißt, das Johannes Langhaus hier in Erfurt ist nach einem Augustiner.
Genau, Johannes Lang war der Prior des Augustinerklosters und hat hier in Erfurt die Reformation eingeführt. Mhm. Und natürlich auch selber das Kloster verlassen. Mhm. Er wurde ja dann Pfarrer an Michaelis, also die Universitätskirche. Ja, und hat auch geheiratet, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und so war es in vielen Orten, dass Augustiner die Reformation eingeführt haben. Übrigens auch die ersten, wenn man so will, Märtyrer der Reformation waren zwei belgische Augustiner. Die sind auf dem Scheiterhaufen gelandet. Mhm. Also waren eben auch Augustiner, die wiederum gesagt haben, das ist Reformation der Kirche, geht so.
Mhm. Okay, Augustiner waren verschwunden, lange Zeit nicht da. Dann gab es ja einen Versuch, dass sie wieder hierher kamen.
Mhm. Es gab wahrscheinlich sogar mehrere Versuche, aber der erfolgreichste war dann eben von Augustinus Gibbon de Burgos. Da gibt es eine Inschrift vor dem Altar in Wigbert. Mhm. Der kam her und hat natürlich auch gesagt, also eigentlich von Rechts wegen gehört das Kloster ja uns. Der Orden ist nicht erloschen, also wir sind die Rechtsnachfolger, das gibt es ja weiterhin. Wir wollen das Kloster wieder haben. Und da hat der Rat der Stadt damals gesagt, nee, das geht jetzt wirklich nicht. Wir haben schon das Ratsgymnasium eingerichtet. Das funktioniert nicht. Das könnt ihr nicht mehr haben. Und dann hat man tatsächlich einen tollen Kompromiss, finde ich, geschlossen. Der damalige Weihbischof Daniel Gudenus hat den Augustinern angeboten, ihr könnt die Hofkirche übernehmen. An der Staatskanzlei, also St. Wigbert. Mhm. Und man hat einen Vertrag aufgesetzt, dass die Augustiner diese Kirche zu ewigem Nutzen übertragen wird. Also gehört eigentlich uns die Kirche. Jetzt könnten wir es wahrscheinlich wieder haben. Also jetzt okay. Wollen wir es allerdings auch nicht mehr.
Okay, und, also Augustinerkirche, habt ihr eine Ablöse gekriegt mit der Wigbertkirche, aber die gehört euch jetzt noch eigentlich.
Die wichtigere Ablöse war, dass der evangelische Rat der Stadt, also der Erzbischof von Mainz hatte die Herrschaft wieder übernommen, aber die Stadt wurde deswegen nicht mehr katholisch. Mhm. Man hat nur die Kirchen wieder aufgeteilt und es gab eine katholische Minderheit seitdem. Mhm. Und der Weihbischof hat, also der Bischof, Erzbischof von Mainz, hat unterstützt, mit, indem er die Hofkirche übergeben hat und auch nochmal eine Stiftung gegeben hat, also Geld. Und der evangelische Rat der Stadt hat gesagt, also hört mal zu, ihr kriegt das Originalkloster nicht mehr, aber wir unterstützen euch beim Bau des neuen Klosters. Und dieses Wigberti-Kloster, zweites Rathaus hier in Erfurt, ist eben damals gebaut worden mit evangelischem Geld und katholischem Geld und sehr vielen Spenden. Die Spenden, muss man sich auch fragen, wie kam das? Also es müssen viele evangelische Christen damals gespendet haben, dass dieses Kloster errichtet werden konnte. Im Hintergrund steckt, da kam damals die letzte große Welle der Pest über Erfurt. Und die Augustiner scheinen da eine gute Figur gemacht zu haben. Das heißt, sie scheinen wirklich als Seelsorger präsent gewesen zu sein, und zwar egal, welcher Konfession jemand angehört hat.
Und das ist ja dieses Gelände, was sich gleich an die Wigberti-Kirche so anschließt. Genau. Mit so einem großen Innenhof.
Der große Hof. Mhm. Man sieht auch in dem einen Schulungsraum noch die Stuckdecke. Das war das Refektorium. Mhm. Genau. Ja. Also das war das Augustinerkloster, das zweite.
Dann verschwanden die Augustiner wieder.
1822, also relativ spät. Die Säkularisation beginnt 1803. Man hat die Augustiner tatsächlich lange gehalten noch, weil sie auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber dann war es eben doch nicht mehr zu machen. Und es gab dann nochmal die lange Unterbrechung, eben fast nochmal 200 Jahre.
Jetzt seid ihr hier in Erfurt wieder neu. Mhm. Wann bist du gestartet? Wie ging das los?
Ich war schon mal alleine hier 2010, 11 und habe so, ja, also eigentlich ging es eher darum, ich wollte mal nach einer Aufgabe, wo ich vor allem Jugendarbeit gemacht habe, nochmal so ein bisschen mir die Freiheit nehmen, woanders reinzuschauen, in andere Bereiche. Und damals hat der Bischof Wanke und Weihbischof Hauke mir angeboten, dass ich am Domberg den Pfarrer Gellrich, der damals Dompfarrer war, vertreten könnte. Mhm. Ich habe dann also ihn als Dompfarrer mitvertreten, zusammen mit Pfarrer Neuder, der immer noch hier ist, und auch in der Studentengemeinde. Mhm. Und wir hatten schon die Hoffnung, dass so nach diesem Jahr, was ich hier war, es war klar, dass es nur ein Jahr sein wird, vielleicht noch ein paar Mitbrüder gewinnen kann, die mit hierher kommen. Wir hatten damals Provinzkapitel. Und diesem Provinzkapitel hat ein gewisser Mitbruder und Ordensgeneral Robert Prevost vorgestanden. Und der fand die Idee, nach Erfurt zu gehen, auch grandios und hat das sehr unterstützt. Hat aber gesagt, ich bin zwar der Ordensgeneral, aber ich werde es euch nicht befehlen, denn ihr müsst mit dieser Entscheidung leben. Es kommt also darauf an, dass ihr miteinander diskutiert, ob das möglich ist oder nicht.
Wie hat er von diesen Überlegungen erfahren?
Auf dem Kapitel. Ich habe das als Antrag eingebracht.
Und er
war der Vorsitzende praktisch, genau. Also der Ordensgeneral hat das Recht, in jeder Provinz des Ordens den Vorsitz beim Kapitel zu übernehmen.
Und er war da?
Und er war da. Es war 2 Jahre, bevor er als Ordensgeneral abgetreten ist. Mhm. Und hat eben sehr deutlich gemacht, dass er die Idee total gut findet. Und dann hat er auch nochmal unter 4 Augen mit mir gesprochen und gesagt, also pass mal auf, es nützt nichts, wenn ich auf den Tisch haue und sage, jetzt müsst ihr so machen. Mhm. Du brauchst die Unterstützung deiner Mitbrüder hier vor Ort. Die müssen das mittragen. Mhm. Und die Personaldecke war damals sehr, sehr dünn. Mhm. Also es war klar, wenn die Mitbrüder nicht freien Herzens dazu stimmen, dann werden wir immer beäugt werden hier, wann es uns nicht mehr gut geht, also ungefähr.
Mhm. Das heißt, damals, unser jetziger Papst hat mit unterstützt, dass es wieder Augustiner hier in Erfurt gibt.
Ja, wobei er damals keinen Erfolg hatte, ich nämlich auch nicht. Aha. Also es war so, wir haben wirklich lang diskutiert und sehr offen miteinander diskutiert und gesagt, es geht wirklich nicht. Momentan sind so viele Baustellen bei uns in der Provinz. Wir müssen Bischof Wanke, der immer wieder nachgefragt hat, wirklich nochmal einen Korb geben. Mhm. Und mir ging es so, dass ich es unbedingt wollte, aber nach dieser Diskussion auch zustimmen konnte, dass wir es nicht machen. Mhm. Und Prevost hat dann am Ende des Kapitels, hält der Präsident des Kapitels nochmal eine zusammenfassende Würdigung dessen, was passiert ist. Da hat er auch nochmal gesagt, wie er schätzen gelernt hat, wie wir miteinander diskutieren, auch in dieser Vielfalt und der Meinungen, die wir aber akzeptiert und stehen lassen können und so. Aber wir sollen uns doch bitte, auch wenn es jetzt mit Erfurt nichts geworden ist, sozusagen die Freiheit nehmen, out of the box zu denken. Also nicht nur das, was wir schon immer gemacht haben, die letzten Jahrzehnte weitermachen, bis es halt nicht mehr geht, sondern auch mal zu überlegen, wo werden wir vielleicht doch nochmal neu hingerufen. Und das hat zumindest bewirkt, dass es eine Kommission gab nach dem Kapitel, die dieses Nachdenken weitergeführt hat. Und 2 Jahre später ging es dann doch. Also waren wir zu dritt dann hier in Erfurt wieder. Ich habe nicht damit gerechnet.
Ihr habt begonnen erst so halboffiziell, ne? Ihr hattet noch keinen richtigen Konvent gegründet, oder?
Genau, wir haben das wirklich als Projekt zunächst genommen, weil wir gesagt haben, wer weiß, es kann ja, also gerade Erfurt, weiß man das, die Erfurt auch einen wieder wegschicken können. Wir müssen schauen, wo ist so unser Platz hier? Ja. Wir haben dann ein Jahr lang, also wir haben es erstmal als Projekt auch geführt, wir haben ein Jahr lang auch geguckt, wie geschieht kirchliches Leben hier, was sind in der Ökumene für Möglichkeiten, und haben in der Zeit eigentlich keinen festen Ort für uns gehabt. Also die Wohnung, aber keine Kirche, die wir bespielt haben.
Schön fand ich ja, ihr habt Wohnung gefunden im Pfarrhaus, genau, der evangelischen Reglergemeinde.
Genau,
im Gemeindehaus. Wie ich durch dich jetzt erfahren habe, waren das auch Augustiner, die Regler.
Augustiner Chorherren allerdings, ja, ganz gut, andere.
Aber eure Familie, genau, im Großen.
Genau, also die Reglerkirche heißt eigentlich St. Augustinus, wenn man es genau nimmt.
Ach ja.
Da gab es auch einen Streit historisch zwischen den Eremiten und den Chorherren wegen des Namens.
Ja.
Genau, und die Augustinerkirche ist eigentlich Philipp und Jakobi, glaube ich, heißt die Kirche eigentlich. Also ist nicht St. Augustinus geweiht worden. Mhm. Eben, weil es die schon gab.
Ja.
Das ganze Viertel heißt der Augustviertel.
Ja.
Augustmauer, das sieht man an den Straßennamen noch, wegen St. Augustin, was wir Reglerkirche nennen.
Okay.
Genau. Ja, wir haben dort Wohnung gefunden und es ist auch günstig, weil wir da mit in der Stadt sind. Also das heißt, das Leben der Stadt auch wirklich gut mitkriegen. Und haben dann als erstes nach einem Jahr gesagt, jetzt wäre es doch an der Zeit, dass wir einen Ort finden. Und Pfarrer Matthijs, der frühere Pfarrer von Wigbert Kruzis, hatte das gehört und hat dann in seiner Gemeinde dafür geworben, uns doch die Kruziskirche zu geben. Die haben wir dann tatsächlich auch 2 Jahre lang, haben wir dort unsere seelsorglichen Angebote gemacht, parallel zu dem, was die Gemeinde auch dort für sich gemacht hat. Mhm. Und nach diesen 2 Jahren gab es dann das Angebot der Reglergemeinde, dass wir doch die Reglerkirche zusammen nutzen könnten. Mhm. Und dieses gemeinsame Nutzen war dann gut 5 Jahre lang möglich.
Fand ich ja eine spannende Geschichte, ne? Dass ihr...
Ja.
Als katholische Gemeinschaft in einer evangelischen Stadtkirche.
Das war total spannend. Das war auch insofern wirklich, glaube ich, eine einmalige Sache. Denn wir waren Gäste, eindeutig, haben aber die Kirche fast mehr nutzen können als die evangelische Gemeinde. Es gab ja jeden Tag eine Messe. Mhm. Es gab sogar einen Tabernakel in der Reglerkirche, der allerdings nicht im Hauptraum aufgestellt war, sondern in einem Nebenraum. Das heißt, wir haben wirklich viel Freiheit in dieser Kirche gehabt und konnten da gut mitgestalten. Und auch das ökumenische Miteinander ist in der Zeit stark gewachsen. Davon profitieren wir heute noch. Mhm. Also auch beim Wechsel dann in die Brunnenkirche war es eigentlich so, dass, würde man sagen, die Gemeinde besteht heute immer noch aus einem Viertel evangelischer Christen, die nicht ihre Gemeinde den Rücken gekehrt haben, sondern es ist oft so, dass Menschen eher es als Plus erleben, dass sie in verschiedenen Gemeinden aktiv sein können.
Jetzt seid ihr seit einiger Zeit in der Brunnenkirche schon, habt eine Gemeinde um euch versammelt von wie vielen Personen?
Ja, kann man schlecht zählen, weil wir keine Kartei führen. Also von da wissen wir nicht, wer dazu gehört. Mhm. Es gehört der oder die dazu, die sich dazugehörig fühlt. Mhm. Und es reicht auch. Also ich habe einen E-Mail-Verteiler, wo der Newsletter hingeschickt wird. Das sind über 250 Menschen, also fast 300 inzwischen. Das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und so im Sonntagsgottesdienst sind immer so zwischen 50 und 60 und okay. Samstagabend nochmal so 25. Mhm. Genau. Was das Besondere, glaube ich, ist, dass es eine unheimlich aktive Gemeinde ist. Also nicht die Größe von der Zahl her, sondern von der Aktivität her. Das merkt man auch im Jahresprogramm und an dem, was für Kompetenzen oder, wenn man es mal kirchlich sagt, Charismen da eingebracht wird. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert.
Da haben wir schon mal eine Folge von eurer Gemeinde gemacht. Mhm. Die würde ich einfach mit verlinken.
Ne? Sehr gut.
Genau. Ja. Habt ihr Pläne auch auf Zukunft hin? Ich habe so ein bisschen vorhin gehört, oh, ich bin jetzt schon ziemlich lange hier, eigentlich schon fast zu lange. Es gibt keine Pläne, dass du weggehst. Frage ich mal jetzt so direkt.
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also wir halten allerdings immer wieder mal inne und sagen, ist es noch gut, so wie es ist. Mhm. Und wir hatten bei unserer letzten Klausur als Provinzleitung, fand ich es auch wirklich sehr wohltuend, dass die Mitbrüder nicht gesagt haben, ja, was soll denn das, ihr seid jetzt zu zweit in Erfurt, geht das überhaupt noch? Sondern die erste Frage war, wie geht's dir in Erfurt? Also, und ich konnte erzählen, wie es mir geht. Und da gab es viel Anerkennung für das, was gewachsen ist. Schön. Und die Hauptsorge war wirklich, ist es für nicht zu wenig, wie ihr als Gemeinschaft, als Zweiergemeinschaft hier lebt. Das ist ja irgendwie doch schwierig. Ja? Auch nochmal unser Altersabstand, den wir natürlich haben. Ist genug Connects zur Gemeinschaft da? Wir nehmen das Gemeinschaftsleben sehr ernst. Geht es überhaupt in der Situation? Und jetzt ganz konkret ist es für mich so, ich fahre morgen wieder nach Würzburg zu einer Leitungssitzung und werde einfach immer noch einen Tag dranhängen, um einfach dort ein bisschen Gemeinschaft zu leben. Und das mache ich ja jedes Monat mindestens einmal. Von daher ist es sozusagen ein Kompromiss, ist nicht das Ideal. Ausgerechnet der obere Robert Prevost hat gesagt, er ist dafür, dass keine Gemeinschaft kleiner als 3 oder 4 Mitbrüder ist. Also wir kommen schon in eine Erklärungsnot, gell? Und das ist auch gut so.
Ja.
Denn wir müssen immer wieder überprüfen, passt es zu unserem Charisma, was wir gerade machen. Andererseits merke ich, dass ich in meiner Arbeit unheimlich viel Gemeinschaft stiften kann. Also der Zusammenhalt derer, die in der Brunnengemeinde sich engagieren, ist enorm. Und ich weiß auch, dass die untereinander viel sich helfen. Mhm. Das habe ich mir oft als Ideal erträumt von einer Kirchgemeinde, aber nicht oft gefunden, mal so zu sagen. Mhm. Und deswegen bin ich da auch sehr froh, dass ich da einen Beitrag leisten konnte, dass sowas möglich wird, dass dieser Raum offen ist, wo ja, Menschen das einfach für sich nutzen.
Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Papst erwähnt, noch in seiner Zeit, als er da bei den Augustinern noch aktiver war. Und ich habe jetzt heute gehört, du kennst sie sogar persönlich. Umso mehr würde mich interessieren, was ist das für ein Typ, unser neuer Papst? Mhm. Was können wir von ihm erwarten, auch von seiner Spiritualität her? Also wenn die als Augustiner so ein bisschen durchkommt, was denkst du? Was können wir erwarten? Das ist zwar jetzt ein wenig Kaffeesatzleserei, aber ja, bei einem, der zumindest nicht ganz unbelegt
und ist. Und es ist auch tendenziös natürlich, weil ich ihn tatsächlich unheimlich schätzen gelernt habe. Mhm. Also wir sind uns mehrfach begegnet, eben beim Kapitel, beim Erwähnten, aber auch schon vorher beim Weltjugendtag in Rio zum Beispiel, öfter mal in Rom, wo wir kurze Begegnungen hatten. Und ich habe ihn jedes Mal als unheimlich aufmerksamen Zuhörer erlebt und er konnte sich nach Jahren noch erinnern, worüber wir geredet haben beim letzten Mal. Oder wusste, wo ich gerade bin. Ja, also ich meine, bei über 2000 Mitbrüdern muss man das nicht unbedingt alles immer parat haben. Übrigens, das macht mich schon ein bisschen stolz jetzt, diese Todsünde, also ein bisschen. Ich hatte Besuch nach Ostern von einem Mitbruder aus Chicago, Chicago-Provinz, wo er auch herkommt. Mhm. Und dieser Mitbruder war mit ihm mehrere Jahre zusammen in Peru. Und er sagt, er telefoniert alle paar Wochen mit ihm. Und da hatte er gerade wieder telefoniert und hat gesagt, dass er nach Erfurt fährt. Und hat Prevost, also wir sagen eigentlich immer, der Bob hat dann sofort gesagt, und dann grüßen wir doch Jeremias, der ist doch noch dort, oder? Und sagt, ja, den besuche ich.
Ach ja.
Also ich kann sagen,
der kennt dich persönlich.
Hat er mich gegrüßt.
Okay.
Ja, aber jetzt nochmal im Ernst. Also da, wo ich ihn erlebt habe, fand ich ihn also nie so auftreten, als ich habe hier das Sagen und ihr müsst hier kuscheln. Es gab nie eine Spur von Angst vor dieser Obrigkeit oder so. Ja. Mhm. Ganz im Gegenteil, der hat immer ganz genau hingehört und wollte verstehen, wie jemand denkt und tickt. Das finde ich ist auch also sehr, dieses Mitbrüderliche, das hat er in den Adern. Das Zweite, er hat, ich habe ja schon erzählt, wie er ihm als Ordensgeneral agiert hat, ihm nie auf den Tisch gehaut, sondern immer eher geworben für eine Position. Mhm. Und so ist er auch mal in Rio erlebt. Wir sind empfangen worden, wir waren also, ich glaube, 350 Jugendliche, junge Leute. Ich war natürlich kein Jugendlicher mehr, sondern bin mit Jugendlichen dorthin gefahren. Und wir waren zu Gast in der Augustinerpfarrei in Rio. Und dann soll es einen großen Begegnungsgottesdienst geben mit der Pfarrei und den Gästen. Und alle Brasilianer haben gesagt, alle Priester müssen jetzt konzelebrieren. Es waren also 50 und für jeden gab es eine Albe. Und ich sagte, naja, es gibt ja gar nicht so viele Alben. Gell? Also ich kann doch im Habit zelebrieren, das mache ich ja auch manchmal. Ist zwar, glaube ich, liturgisch nicht ganz korrekt, aber als Ordensmann, denke ich, passt das eigentlich gut zu mir. Und da kam Prävost zu mir und hat gesagt, hör mal, Jeremias, ich weiß, du willst nicht klerikal wirken, aber denk mal dran, hier in Brasilien sind die Leute ein bisschen abergläubisch. Schwarz ist für die einfach verbunden mit Unglück und Tod, auch unser Habit. Überleg mal, ob du nicht doch lieber die Albe drüber ziehst. Ich befehle es dir nicht, aber denk mal drüber nach. Und das finde ich so eine sanfte Art zu sagen, da musst du mal drüber nachdenken. Es geht jetzt nicht um dich, sondern es geht um die Menschen, für die du da sein willst. Mhm. Die musst du im Blick behalten. Das finde ich tatsächlich, ist enorm bei ihm ausgeprägt.
Aber da ist ja für mich ein Beispiel, dass er auch Wert auf Form legt, oder?
Ja, und zwar, wenn sie den Menschen dienen. Mhm. Also er ist vielleicht insofern kein Liberaler, dass er sagt, alles in Frage gestellt, sondern er versucht immer zu schauen, was dient den Menschen am ehesten. Mhm. Ich habe ihn auch erlebt, dass er mit Habit und Stola zelebriert hat. Gell? Das ist für ihn nicht die Frage. Da ist überhaupt nicht ideologisch. Mhm. Sondern die Frage ist immer, was ist jetzt das Sinnvolle?
Mhm. Schön.
Mhm. Also von daher habe ich tatsächlich große Hoffnungen, weil ich denke, wenn einer zuhört und wenn einer vermeidet zu sagen, ich haue auf den Tisch und es wird so gemacht und trotzdem nicht unentschieden ist, der ist entschieden. Aber der wirbt dafür. Das, finde ich, ist Synodalität in Reinform eigentlich. Und ich meine, er hat als Ordensgeneral erlebt, dass unser Orden unheimlich vielfältig und, ja, also Mama sagen wir sind doch irgendwie ein Haufen, gell? Ja, ja. Und das aber zu schätzen, dass verschiedene Kulturen ihre eigene Kultur auch im Orden natürlich haben und prägen und entwickeln. Und es passt alles unter ein Dach, wenn wir uns in diesem Freundschaftsideal des Augustinus sozusagen treffen und nicht sagen, es gehört so oder so muss es sein und alle müssen jetzt den gleichen Scheitel tragen und so. Also diese Uniformität hat er nie gefördert, sondern eher im Gegenteil. Und deswegen habe ich große Hoffnung.
Jeremias, vielen Dank. Hoffnung ist eins seiner letzten Worte gewesen. Mit dieser Hoffnung wollen wir den Podcast beschließen. Ich habe eine ganze Menge gelernt nochmal über die Augustiner und ich hoffe, Sie an Ihren Geräten beim Zuhören auch, wünsche Ihnen noch alles Gute und bis mal wieder. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.